Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Interview mit Alicia Schlender. Alicia ist Wissenschaftlerin, sie ist in Ausbildung zur systemischen Therapeutin und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Mehrelternkonstellationen, Patchwork, Familien, Co-Elternschaft und ja, alternativen Modellen von Elternschaft im Allgemeinen. Wir haben darüber gesprochen, warum die Kleinfamilie als gesellschaftliches Ideal ja so dominant ist und welche Chancen und Herausforderungen alternative Familienmodelle mit sich bringen. Und ja, immer mit dem Blick darauf, wie wir Care-Arbeit eben gerechter verteilen können. Ja, ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch und möchte dich schon mal darauf hinweisen, dass wenn du Lust hast, dich über die Themen des Podcasts weiter auszutauschen, dass du dann immer willkommen bist, in die Feminist Motherhood Community zu kommen. Du kannst da 14 Tage immer kostenlos reinschnuppern und im August gibt's noch was Tolles obendrauf. Ein kleines Geschenk von meiner Seite während meiner Sommerpause. Mehr dazu verrate ich dir nach dem Interview. Jetzt erstmal viel Freude damit. Liebe Alicia, ich freue mich sehr, dass du heute, man kann fast sagen, endlich zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du forschst zu mehr Elternkonstellationen und arbeitest auch wie ich beratend, therapeutisch. Magst du dich und deine Arbeit mal vorstellen?
Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt mal zumindest auf dem virtuellen Wege kennenlernen. Genau, wie du schon gesagt hast, ich forsche zu Mehrelternkonstellationen und das tatsächlich auch schon relativ lange. Also ich habe zuerst geforscht zu Co-Elternkonstellationen, also Elternschaften, die sich explizit ohne dass die romantische Liebe sozusagen der Zeugungsgrund des Kindes war, zusammengefunden haben und Kinder miteinander großziehen. Und mittlerweile schreibe ich meine Dissertation, meine Doktorarbeit zum Thema Stiefeltern oder Patchwork-Familien, unter dem Begriff sind sie ja auch bekannt, und tatsächlich auch mit dem Fokus auf die Figur der Stiefmutter, um die sich ja viele Mythen ranken. Genau, und arbeite eben parallel dazu als systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin.
Und magst du verraten, wie du selber Elternschaft lebst? Weil ich vermute, dass das alle, die zuhören, total interessiert.
Ja, ich habe zwei Kinder, ein elfjähriges und ein zweieinhalbjähriges und lebe selber in einer Patchwork-Konstellation. Also habe da auch immer die biografische Brille mit dabei in all meiner Arbeit dazu, ja.
Und was würdest du oder wie würdest du rückblickend sagen, bist du sozusagen zu diesen Themen gekommen? Gab es da so einen Moment oder so ein Erlebnis, weißt du, wo du gemerkt hast, oh, das ist aber ein Thema, das interessiert mich, damit beschäftige ich mich jetzt mehr irgendwann in deinem Studium?
Ja, also ja, im Studium ja, aber vor allem durch meine, also ja, tatsächlich, also ich bin im Studium schwanger geworden mit Anfang 20 und für mich war so meine Schwangerschaft und dann auch vor allem die Geburt meines ersten Kindes der Turning Point, um mich, also ist mir wirklich sozusagen ins Gesicht geflogen, dieses Thema Mutterschaft als erstes und so diese Schublade, in die ich mich dann gesellschaftlich so gesteckt gefühlt habe. Und dann war tatsächlich diese sowohl wissenschaftliche wie auch politisch-aktivistische Auseinandersetzung mit dem Thema für mich total wichtig und total, also befreiend ist vielleicht zu groß, weil ich fühle mich nicht aus der Schublade der Mutterschaft befreit, aber ich habe also sozusagen diesen Weg eingeschlagen, dazu zu forschen, einfach aus sozusagen einem eigenen Antrieb heraus, weil mir das total geholfen hat zu sehen, da haben so viele Menschen aus so vielen Perspektiven sozusagen strugglen mit diesem Thema oder mit dieser Kategorie Mutterschaft erstmal. Das war sozusagen der Einstieg in das Thema für mich. Genau, und dann hat mich total interessiert, wie ist denn eigentlich so diese Schnittstelle von Feminismus und Mutterschaft? wo es ja auch eine total spannende Geschichte zu gibt, also dass dann es auch eine Phase im deutschsprachigen Feminismus gab, wo Mutterschaft so ausgeklammert wurde als sozusagen die Falle, in die Frauen dadurch geraten würden und so, und deswegen müsste man die am besten ausklammern, das so, und jetzt heute sind wir ja an einem anderen Punkt, wo es eher darum geht, sozusagen die Frage zu stellen, wie können wir Mutterschaft eigentlich feministisch ausbuchstabieren. Genau, und da und darüber, also über diese Kategorie Mutterschaft, bin ich eigentlich dann zwangsläufig zu dem Thema der Kleinfamilie gekommen oder sozusagen der Kritik daran, also weil Mutterschaft und Kleinfamilie alt so gesellschaftliche Normen letztlich oder Normvorstellungen oder Idealvorstellungen ja total eng miteinander verknüpft sind. Also irgendwie Kleinfamilie ist nicht vorstellbar ohne die Mutter. Und die Mutter, die nicht in der Kleinfamilie ist, hat auf jeden Fall gesellschaftliche Probleme, weil sie halt sanktioniert wird dafür. Genau, und so bin ich dann über die Jahre, also ja, wirklich eigentlich dazu gekommen, mir die Kleinfamilie in ihrer gesellschaftlichen Funktion so kritischer anzugucken. Und das sieht man eben besonders gut dann auch an Mehrelternkonstellationen, die eben nicht in dieses Format der Kleinfamilie passen. Und das ist dann total, ja, das sieht man dann, wenn man sich da können wir ja nachher auch noch mal ein bisschen drüber reden, ne, wenn man sich das Recht anguckt in Deutschland, für wen das eigentlich gemacht wird oder gemacht ist, oder wenn wir uns jetzt auch, ne, den Koalitionsvertrag angucken, wer kommt da eigentlich drin vor und wer nicht, und das ist eigentlich immer die Kleinfamilie, und zwar eine bestimmte, ne, die heterosexuelle Kleinfamilie, auch in einem weißen Ideal, also es ist auch so ein rassistisches Konstrukt. Genau, und so bin ich dann zu der Forschung über Co-Eltern gekommen, also wirklich sozusagen mit der Frage, womit sind eigentlich Menschen konfrontiert, die sorgen für Kinder und nicht in einer Mutter-Vater-Kind-Konstellation leben.
Ja. Ja, oh, da stecken schon wieder so viele Angriffspunkte drin. Vielleicht gehen wir einmal zu diesem Begriff Familie, vielleicht fangen wir da mal an. Du hast es ja gerade schon angedeutet, die hat in unserer Gesellschaftsform eine Aufgabe in dieser ganz bestimmten Form. Deswegen ist das ja auch so schwierig mit den Mehrelternkonstellationen, weil das sozusagen mit dieser Funktion bricht.
Ja, das ist, also genau, es ist so, also es ist wirklich, ich finde das eigentlich wirklich faszinierend auf eine nicht positive Weise, aber dass sozusagen dieses, was wir so als, ne, womit so viele Menschen als so diese Normalität, in die wir ja so hineinwachsen. Es gibt so dieses Skript von, man soll sich irgendwie am besten heterosexuell verlieben, und dann wird ja, genau, zumindest zunehmend hinterfragt, aber eben oft auch nicht hinterfragt. So, dann bekommt man Kinder und das ist so, dann findet man sich in dieser Kleinfamilie wieder. Und genau, und die hat, weil du jetzt nach der Funktion gefragt hast, also sozusagen, die hat eine sehr auch wirtschaftliche Funktion auf eine Weise. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die ist kapitalistisch strukturiert. Das heißt, das ist es geht zentral immer darum, irgendwie Geld zu verdienen und zu produzieren. Und also wenn ich sage, das ist darauf fokussiert oder die Gesellschaft ist darauf zentriert sozusagen, dann merkt man das ja allein darin, wie wir unseren Alltag zu organisieren haben. Also wir sollen irgendwie von morgens bis abends erwerbstätig sein oder müssen es teilweise auch, weil wir damit überhaupt nur das Geld verdienen können, das wir zum Leben brauchen. Und dieses ganze Sorgen um Kinder oder aber ja auch um andere Angehörige oder Menschen, die eben pflegebedürftig sind, das soll so in diesen Randzeiten stattfinden. Irgendwie morgens zwischen 6 und 8:30 und dann wieder abends von 17 bis 21 Uhr so. Ne? Also das meine ich, wenn ich sage, es ist so, also dieses produktive Verständnis, kapitalistische Verständnis, das ist so, das formt wirklich ja unseren Alltag. Ja. Genau, und darin muss ja aber irgendwie Sorge organisiert werden. Und da ist dann, also wenn ich es jetzt plakativ sage, ne, dann ist die Kleinfamilie halt hilfreich, weil da wird es sozusagen, da gibt es dann, wird dann eine Person temporär freigestellt zum Sorgen. Und das ist halt nach wie vor meistens die Mutter. Also das heißt sozusagen, die bleibt ja in den allermeisten Fällen zu Hause mit dem Kind. Und genau, und damit erfüllt die Kleinfamilie ein Stück weit diese Funktion, okay, Sorge wird abgedeckt für den Nachwuchs, und aber eine Person kann weiterhin produktiv sein. Und genau, und damit würde ich aber trotzdem sagen, ist das Problem, dass die Sorge an den Rand gedrängt wird, nicht aufgelöst, ne? Weil auch diese Mutter soll dann irgendwann wieder erwerbstätig werden und produktiv sein. Genau. Und dieses Sorgen um Kinder lässt sich da halt nicht so gut eigentlich gar nicht reinpressen, weil das ist halt nicht produktiv und das lässt sich auch nicht so gut takten, wie diejenigen wissen, die sich um Kinder kümmern. Genau, und so hat es sozusagen, gibt es da immer eine Grundspannung zwischen diesem, zwischen dieser produktiven Sphäre und dieser, genau, dieser sorgenden Sphäre. Und diese, aber das noch als letzten Punkt vielleicht, finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt, dass diese sorgende Sphäre in diesem ganzen Verständnis von Wertigkeit sozusagen nicht vorkommt. Ne? Also wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, das bemisst einfach überhaupt nicht, dass ja dieses ganze, diese ganze Produktion darauf basiert, dass sich um die kleinen Menschen, die irgendwann groß und arbeitend im erwerbstätigen Sinne sozusagen werden, dass sich um die ja auch jemand gekümmert hat. Mhm. Und genau, und so ist es irgendwie ein ganz schönes Ungleichgewicht.
Ja. Und wie du sagst, genau, das ist faszinierend auf so eine ganz perfide Art und Weise. Es geht mir genauso, dieses zu erkennen. Ich glaube, das ist ja auch Teil dieses, ja, zum Teil sehr schmerzhaften Prozesses, ja, des Mutterwerdens und ja, vielleicht auch der Auseinandersetzung mit dieser Rolle, zu merken, ach so, ich sollte das alles wollen, oder ne? Mir wird beigebracht, dass ich das so ja, wollen soll und kann dann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, ne, zwischen sozusagen was, also ich glaube, das ist ja ein Thema auf jeden Fall ganz viel auch in meinen Beratungen bei dir, vermutlich auch dieses, was ist eigentlich mein Bedürfnis und was will die Rolle sozusagen von mir? Genau, dass das, dieses Narrativ, das dahinter steht, dieser Mutterrolle in der Familie, aber auch welche Rolle Geschlecht ja letztendlich dann irgendwie auch spielt, in dieser heteronormativen Familie oder das, was man sozusagen deswegen wollen soll. Genau, und das löst sich ja oder ja wird ja hinterfragt in Co-Elternschaft und Mehrelternkonstellationen. Das ist ja ein ganz bestimmter Familienbegriff, sozusagen, der sich da ja über viele tausende Jahre etabliert hat. Oder so viele tausend sind es eigentlich auch nicht, aber genau, trotzdem lang genug, um es sozusagen für gegeben hinzunehmen. Wie würdest du denn eigentlich Familie definieren, also durch diese ganze Auseinandersetzung sozusagen, oder wie ist denn dein Familienbegriff oder der Familienbegriff, der sozusagen weitere Familienformen mit einschließt?
Ich glaube, es braucht gar keinen neuen. Also ich glaube, es ist, also oder was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt, es ist einfach eine Form von einer Selbstbezeichnung, ne? Und dass ich brauche jetzt gar keinen neuen Begriff, um das Sorgen umeinander, sozusagen das langfristige, verbindliche Sorgen umeinander zu fassen. Genau, und deswegen finde ich ausschlaggebend, wer bezeichnet sich als Familie, wer empfindet sich als Familie. Und das ist dann halt leider ein Bruch zu dem, wer als Familie adressiert wird, ne, und wer als Familie gemeint ist in einem rechtlichen Sinne und auch in einem gesellschaftlichen Sinne. Und das habe ich gerade nochmal gedacht bei dem, was du gesagt hast, dass so dieses, genau diese Rolle und diese Frage von, was will ich eigentlich und was ist eigentlich mir auferlegt, dass das halt in der Kleinfamilie dadurch, dass das so doll die Norm ist und das Ideal, dass es dann sozusagen sich in der Kleinfamilie wiederzufinden, so das vermeintlich leichteste ist, ne, oder das, weil eben das Gesetz für die Kleinfamilie gemacht ist, weil der Häuserbau für die Kleinfamilie gemacht ist, weil jedes einzelne Formular für die Kleinfamilie gemacht ist, und genau, und dann ist es irgendwie so, ja, offenbar schwierig, sich sozusagen Sorgeformen auszumalen, die außerhalb dieser kleinen Familie stattfinden. Und das ist ja auch ganz oft tatsächlich mit Angst verbunden, sich von dieser kleinen Familie zu lösen, ne? Also sei es jetzt in Form von Trennungen, also das ist ja, ne, was auch nochmal dieses Ideal so verstärkt, also oder das nochmal so unterstreicht, okay, wenn ich mich trenne, dann ist das ein Scheitern. So, und das kommt ja nur, also diese Angst vor der Trennung kommt ja sozusagen, also ganz oft ist das auch mit total starken existenziellen ökonomischen Faktoren verbunden, was übrigens auch wieder zurückzuführen ist, ne, auf die Vergeschlechtlichung in den Familien. Genau, aber es ist halt auch oft verbunden mit einem Gefühl zu scheitern, weil ich diesem Ideal nicht gerecht geworden bin. Und das ist so schlimm, weil ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der sozusagen Sorge breiter auf breitere Füße gestellt wäre, sozusagen, dann müsste einmal diese Angst gar nicht so ausgeprägt sein und dann wäre bestenfalls auch die Abhängigkeit eben nicht so ausgeprägt.
Genau, deswegen, genau, das war auch gerade so mein Gedanke, dass dieses, wir assoziieren ja mit Familie, können wir jetzt mal, ich weiß nicht, wer, ne, müssten so und so viele Menschen zeichnen, eine Familie, wer wird dann da wohl sichtbar sein? Und ne, das ist ja eigentlich eher so auch diese Vision oder diese Vorstellung, was verbirgt sich dahinter? Viel mehr Vielfalt sozusagen eigentlich, in der gelebten Realität sowieso, aber ja, in der politischen eben leider auch nicht. Und die, das ist ja eigentlich etwas, ich denke dann immer, das haben wir doch eigentlich auch schon immer so gemacht. Und ursprünglich, die Menschheit hätte sich ja überhaupt nicht so weit entwickeln können, wenn wir das von Anfang an in dieser kleinen Familie organisiert hätten, das Sorgen. Würdest du sagen, mehr Elternkonstellation oder Co-Elternschaft ist sozusagen etwas, was relativ jung oder neu ist, sozusagen kulturhistorisch, weil es ja auch bestimmte Voraussetzungen braucht, um es leben zu können? Oder ist es eigentlich was, was wir sozusagen wieder entdecken? Wie ist es eigentlich so kulturgeschichtlich betrachtet?
Also beides. Ich würde sagen, einmal so genau Stief, also überhaupt, dass Sorge um Haushalt, Hof und Kinder sozusagen breiter aufgestellt war, auf mehr Menschen verteilt war, das ist ja historisch auf jeden Fall gegeben. Die Kleinfamilie ist überhaupt nicht alt. Mhm. Also hat sich dafür irgendwie erstaunlicherweise sehr schnell durchgesetzt. Genau, und das so Stiefkonstellation, das ist ja was lange vor allem durch den Tod eines Elternteils zustande gekommen ist. Also daher kommt das tatsächlich auch im Wortsinn, dieses Stief. Ich weiß nicht mehr genau, was die Bedeutung ist, aber das ist auf jeden Fall verknüpft mit diesem, da ist ein Elternteil verstorben und dann ist eben ein Stiefelternteil qua Ehe jetzt historisch gesehen dazugekommen. Also so war es jetzt zum Beispiel auch im Fall meiner Großmutter, die mit ihren 10 Geschwistern dann quasi, wo die Hälfte der Geschwister von ihrer biologischen Mutter kam und die andere Hälfte dann zum späteren Zeitpunkt von der Stiefmutter. Und genau, und was neuer ist, ist, dass diese ich gehe jetzt erstmal auf die Patchwork-Familien ein, genau, dass die sozusagen durch Trennung oder Scheidung zustande kommen. Also dass dann sich die rechtlichen Eltern in neue Liebesbeziehungen begeben und dadurch dann Sorge auch von nicht rechtlichen Elternteilen sozusagen übernommen wird für die Kinder. Und davon zu unterscheiden sind ja eben, wie gesagt, die Co-Eltern, die gar nicht erst über eine Liebesbeziehung in die Elternschaft gestartet sind, sondern gesagt haben, boah, ich will irgendwie das anders machen. Also wobei es gibt sehr, also das, da können wir ja auch nochmal drauf eingehen, da es gibt ja sehr unterschiedliche Motivationen, in eine Co-Elternschaft einzutreten. Also das, genau, das kann von Vorgeburt eines Kindes an geplant sein, das kann aber auch anders zustande kommen. Genau, und ich wollte aber gerade, aber es ist ein thematischer Sprung, aber ich will auf jeden Fall nachher noch mal kurz darauf eingehen, vielleicht passt es auch. Also ich habe noch gedacht, dass so dieses, apropos Ideal und Abweichung davon, dass und so dieser ganzen Funktion von Kleinfamilie, dass das, ich hatte ja gesagt, wir merken sozusagen ich frage mich immer, um sozusagen diese ganzen abstrakten Zusammenhänge zu übersetzen, ne, in sozusagen unsere Lebensrealitäten. Dann hatte ich ja gesagt, dass dieses kapitalistische System, das spüren wir irgendwie daran, wie wir dazu angehalten werden, erwerbstätig zu sein und in welchem Umfang. Und wir spüren aber auch, würde ich sagen, das Ideal und den Druck, der auf den Kleinfamilien liegt, sozusagen daran, wie sehr so Konflikte, die innerhalb der Kleinfamilie stattfinden, wie sehr die so individualisiert werden. Und ich hatte es gerade schon kurz gesagt mit dem Scheitern so, okay, wenn du es nicht schaffst, dann bist du irgendwie gescheitert und es ist irgendwie negativ konnotiert, sich von der Kleinfamilie zu lösen. Und genau, und aber auch so dieses in Konflikt geraten innerhalb der Paarbeziehungen in Kleinfamilien, ne? Das ist ja auch was so, also wo ganz oft eigentlich was verhandelt wird, was im größeren System liegt. Also, ne, sei es, ich komme um, keine Ahnung, 18 Uhr nach Hause, bin total gestresst vom Job, bin vielleicht total übernächtigt, weil ich eine Nachtschicht hatte oder also so und trage diesen Druck, der ja aber eigentlich von diesem Anspruch kommt, von diesem Anspruch und dieser Notwendigkeit, erwerbstätig zu sein, den trage ich in meine Paarbeziehung, wo er dann zum Konflikt wird oder diese Zeitknappheit wird zwischen zwei Individuen zum Konflikt, ist aber eigentlich sozusagen woanders verortet. Das ist und genau das war, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, das ist sozusagen was ja in Konstellationen, wo wo mehr Personen Sorge übernehmen, in vielen Fällen zumindest ein bisschen abgeschwächt werden kann. Ne? Wo es mehr Menschen gibt, die sich verbindlich um ein Kind kümmern, können auch mehr Personen sozusagen ihren, wird irgendwie frei, Zeit frei. Und dann kann man auch wieder kritisch fragen, ja, jetzt auch wieder, um sozusagen produktiv zu sein oder wofür wird diese Zeit eigentlich frei? Aber genau, erstmal wird sie potenziell frei.
Ja. Ja, welche weiteren Freiräume, vielleicht knüpfen wir einfach da an, ne? Siehst du, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt, das kannst du beurteilen, wie weit wir differenzieren, Patchwork und Co-Elternschaft, das ist ja dann, liegt ja auch sehr am individuellen Modell, man kann das ja auch gar nicht so verallgemeinern, das wird auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Aber welche Vorteile und Freiräume sozusagen siehst du für alle Beteiligten in diesen Mehrelternschaftsmodellen?
Ja, ich glaube, da würde ich tatsächlich differenzieren zwischen jetzt Co-Eltern-Konstellation und Patchwork, weil ich es schon sagen würde, bei Co-Elternschaften, die sich sozusagen jetzt, das nur um es nochmal mit Beispielen, ne, greifbarer zu machen, das könnten jetzt zum Beispiel ein lesbisches Paar und ein schwules Paar sein, die gemeinsam ein Kind bekommen oder mehrere Kinder oder zwei Freundinnen, zwei Freunde, die sich zusammentun und Kinder miteinander bekommen oder einfach genau eine Freundin, ein Freund, die ein Kind miteinander bekommen. So, es gibt viele verschiedene Formen und da würde ich sagen, kann es auf jeden Fall ein Vorteil sein, dass man sozusagen, und das hat sich auch in meinen Interviews auf jeden Fall bestätigt, dass es erstmal ein Vorteil sein kann, diese ganzen romantischen Skripte nicht zu haben und sich mit denen und irgendwie so, oder dann auch in einem Fall von einer Trennung von Co-Elternschaften sich mit diesem romantischen Load sozusagen nicht auch noch auseinandersetzen zu müssen. Und ich glaube, es liegt ein ganz großes Potenzial, und das würde ich sagen für beide, also für Co-Eltern wie für Patchwork-Konstellation, dass es nicht so ein Skript gibt, wie es eben für die Kleinfamilie, für die heterosexuelle Kleinfamilie gibt. Ne? Also dass man im besten Fall wirklich grundlegend sich hinsetzt und bespricht, wie wollen wir es eigentlich machen. Und das ist bei Co-Eltern, die sozusagen sich vor der Geburt von einem Kind schon zusammensetzen und wirklich sich in Erziehungsfragen überlegen, sich auch für Trennungssituationen überlegen, wie wollen wir es dann eigentlich machen. Ich glaube, da können Kleinfamilien wirklich sehr, sehr viel von lernen, weil das ist ja das Problem an dieser Romantik, dass man immer denkt, na, das passiert mir doch nicht. Und dann haben die wenigsten heterosexuellen Paare oder Ehepaare einen Ehevertrag, der dann regelt, wie klären wir es eigentlich, was dann noch gut klärbar ist, wenn man sich halt lieb hat und was halt ganz, ganz schwer und gegeneinander oft ausgehandelt wird, wenn man sich nicht mehr so lieb hat. Ja. Genau, und das liegt ein total großes Potenzial von allen Familienformen, die sozusagen nicht dieser Norm von Mutter, Vater, Kind entsprechen.
Ja, ja, absolut. Diese unausgesprochenen Erwartungen, die ja dennoch da sind, ne, führen ja auf jeden Fall später dann oft zu den Konflikten und dass es nicht wirklich besprochen ist, wie wird zum Beispiel die ganze Arbeit geteilt. Ja. Ich spreche ja ganz viel auch immer von der Trennung der Elternebene und der Partnerschaftsebene. Ja. Also es ist ja schwer zu trennen in dieser heteronormativen Konstellation, aber zumindest gedanklich und immer wieder sozusagen, also es hilft, finde ich, das mache ich ganz viel mit Paaren, zu gucken, auf welcher Ebene sind wir denn jetzt hier eigentlich? Weil es wird ja eben genau permanent vermischt und verstrickt sich auf so eine manchmal schon absurde Art und Weise, die dann auch ganz viel verschleiert, ja, was sozusagen die reale Herausforderung eigentlich ist. Vielleicht knüpfen wir da an die Herausforderung sozusagen. Was siehst du auf der anderen Seite? Also ich finde, man muss schon Herausforderungen, ne? Man muss schon echt viel können auch. Zumindest aus dem, was ich bisher darüber weiß oder selbst erfahre über FreundInnen. Ich finde das wirklich beeindruckend eben auch, wie viel man ja teilweise klären muss, regeln muss, wie gut man kommunizieren üben oder können muss. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Was siehst du, ja, was man eben auch, welchen Herausforderungen man, anderen Herausforderungen man begegnet? Oder sind sie überhaupt andere?
Ja, ich habe gerade gedacht, ein total wichtiger Punkt ist halt, was du gerade schon gesagt hast, ne, dass so diese Trennung von der Liebesbeziehungsebene und der Elternebene, so das, was im Zweifel für immer bestehen bleiben können muss, sozusagen, ist die Elternebene. Und deswegen ist man immer gut beraten zu gucken, kann die für sich stehen? Ja. Und was braucht sie dafür, um für sich stehen zu können? So, wie können wir dieses Elternpflänzchen nähren, dass es auch ohne den Dünger quasi der Liebesbeziehung im Zweifel überleben kann?
Ja.
Genau, und was ich zumindest jetzt auch in sowohl in meiner therapeutischen Arbeit wie auch in meinen Interviews jetzt mit Stieffamilien auf jeden Fall, ne, was sich zeigt und was ja auch alle, was auch so ein bisschen common knowledge ist, dass in dem Moment, wo eine Trennung ist sozusagen, ja wirklich, ist wirklich harte Arbeit. Und eine Trennung ist oft mit Verletzungen beladen und so weiter. Und wenn die, also und damit sind viele Patchwork-Familien konfrontiert, dass die dann eben reinstrahlt in diese, in dieses Elternpflänzchen. Genau, das würde ich sagen, ist einfach eine große Herausforderung, sich als Eltern aufzustellen in dem Moment, wo da so viel Verletzungen da sind und das sozusagen getrennt zu kriegen von der Sorge um das Kind. Und weil, genau, die Kinder sind in letzter Konsequenz ja immer die, die dann am meisten drunter leiden. Und ich finde, genau, das ist so einfach ein großer Batzen an Herausforderungen auf einer ganz individuellen Ebene, die übrigens ja auch Co-Elternschaften betreffen kann. Ne? Es wird ja viel über Co-Elternschaften so berichtet, als sie sind irgendwie besonders resilient, weil sie diese romantische Ebene nicht verhandeln müssen. Genau, und gleichzeitig erleben auch Co-Elternschaften Trennungen und auch Co-Elternschaften müssen sich danach neu organisieren. Und zusätzlich sind Co-Elternschaft, das auch nochmal zu dem Thema Herausforderungen so gehört, ne, nochmal von außen viel mehr auch konfrontiert mit diesem, ach, das ist doch gar nicht so verbindlich. Also ich erinnere mich genau an einen Fall in meiner Forschung dazu, wo die beiden Co-Mütter sozusagen lange, viele, viele Jahre für das Kind gemeinsam gesorgt haben und eben beide nicht in einer Liebesbeziehung waren und dann ist die eine Co-Mutter in eine Liebesbeziehung eingetreten und das war für die andere Co-Mutter total herausfordernd, weil sie total viel Verlustangst hatte dann in dem Moment, wo sozusagen eine in Anführungszeichen verbindlichere Form der Nahbeziehung so reinkam in die Co-Elternschaft, weil eben Liebesbeziehung viel mehr Verbindlichkeit zugeschrieben wird gesellschaftlich, ne? Und damit sind Co-Eltern viel konfrontiert, so wie soll das denn klappen? Naja, das ist jetzt irgendwie ein Experiment, ne? Und aber so dieses als gleichwertige Familie gelten zu können, das ist irgendwie ein Privileg, das Co-Eltern erstmal nicht per se erleben.
Nee, die erleben viel Kritik auch und Zweifel, ne? Ich muss da sofort an Nils Pickards, ich weiß nicht genau, das Zitat habe ich jetzt nicht ganz perfekt drauf, aber der sagt ja auch zu der gleichberechtigten Elternschaft im Grunde, ne, dass wir das ja immer gegen das System machen müssen.
Ja.
Das ist ja sozusagen nochmal gesteigert
absolut
bei Co-Elternschaft, ne? Also genau, auch Paare, die es ja so gleichberechtigt wie möglich, heterosexuelle Paare machen, genau, erleben ja von außen, das kenne ich auch sehr gut, einfach sehr viel Zweifel oder werden sehr oft hinterfragt, na, ist es denn, wie gleichberechtigt seid ihr denn wirklich und wie lange haltet ihr das denn durch und wie lange wollt ihr das eigentlich noch so machen?
Ja, genau.
Und das ist ja, genau, total, genau, nochmal eine Portion mehr für Co-Eltern, die sich ja immer so, genau, beweisen müssen sozusagen gegen das System, dass sie auch Eltern sind.
Ja, und dann, ne, noch zusätzlich, also das finde ich ein gutes Bild mit diesem gegen das System anarbeiten müssen in einer Situation, die sowieso schon herausfordernd ist. Also es gilt jetzt ja für sozusagen die Frage von, die du gerade gesagt hast, ne, mit so als gleichberechtigte Elternschaft aus einer Geschlechterperspektive heraus, ist super herausfordernd und gegen das System als Mehrelternschaft anarbeiten zu müssen. Das ist an sich, braucht das schon extrem viele Ressourcen an, was Planung angeht, was, ne, Organisation des gemeinsamen Alltags angeht. Und dann stößt man auch noch auf so Hürden wie den Wohnungsmarkt, den hatte ich vorhin schon kurz genannt, also finde mal eine Wohnung oder zwei Wohnungen, die nah beieinander liegen, dass im besten Fall irgendwie das Schulkind dann auch alleine hin und her wechseln kann, wenn es jetzt in einer Patchwork-Konstellation lebt oder so auf dieser materiellen Ebene finde ich tatsächlich Geld ein richtig krasses Thema, wo diese Ungleichbehandlung von verschiedenen Familienformen halt sichtbar wird, ne? Wenn ich jetzt an meine Interviews von den sogenannten Stiefmutterfamilien denke, da denke ich gerade an eine Stiefmutter, die dann erzählte, sie, genau, oder wo so klar war, die haben eine Konstellation, seit das Baby ganz, seit das Kind von, das der Mann mit in die Beziehung gebracht hat, das war ein Kleinkind und ist jetzt mittlerweile jugendlich. Und die Stiefmutter hat eben von klein auf hauptverantwortlich für dieses Kind gesorgt und bekommt aber keinen, also zahlt den kinderlosen Zuschlag, der den eben genau nicht rechtliche Eltern zahlen müssen, weil sie angeblich keine Kinder haben, ne? Und sie hat nie Elterngeld bekommen, sie bekommt nicht die Erziehungszeiten in der Rente angerechnet. Und so, und hat sozusagen auch, wenn jetzt, hat auch nochmal eine besondere Abhängigkeit von diesem Mann, weil wenn, also der möchte sie tatsächlich nicht heiraten, das ist, dann, ne, kann man auch kritisch drauf gucken, sie würde das gerne machen eigentlich, weil sie müsste dann nicht mehr diesen kinderlosen Zuschlag zahlen. Und genau, aber wenn der sich irgendwann von ihr trennen würde oder sie sich von ihm trennen wollen würde, wäre sie total darauf angewiesen, dass sozusagen auf sein Goodwill, dass sie noch weiterhin mit diesem Kind, für das sie Jahr und Tag sozusagen gesorgt hat. So, und das ist einfach, finde ich, nochmal so ein, ja, vielleicht nochmal so ein greifbares Beispiel für ja, die Benachteiligung auch im Recht. Und das Recht schlägt sich halt immer auch finanziell nieder für mehr Elternkonstellationen, weil es gibt halt im Recht nur, es gibt sozusagen die Frau, die das Kind geboren hat, auch auf diese vergeschlechtlichte Art und Weise, ist die Mutter. Das wird auch nicht aus, also kannst du auch nicht wählen. Also in dem Moment, in Frankreich ist das zum Beispiel anders, da musst du auch als Mutter dein Kind annehmen. Aber in Deutschland, genau, bist du halt qua Geburt Mutter und der Vater, der bist du dann, wenn du mit dieser Frau verheiratet bist, ja, oder wenn du die Vaterschaft erklärst. Und das gibt aber halt nur diese beiden und genau, und alle anderen sind halt einfach sozusagen, kommen nicht vor. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Ja.
Und welche rechtlichen, vielleicht erstmal die und zum Teil ja, ist ja eng verknüpft immer mit politischen Veränderungen, wären da aus deiner Sicht dringend notwendig, um ja diese Realität und die Form von Elternschaft besser abzusichern, vor allen Dingen auch? Auch die Kinder, ja, damit abzusichern.
Also absolut, genau. Das finde ich nämlich auch einen total wichtigen Punkt, die Kinder. Da würde ich beantworte das gleich, oder vielleicht ist das schon Teil der Antwort, ne? Die Kinder, ich finde, wenn man sich das anguckt bei zum Beispiel lesbischen Müttern, also zwei Frauen, die miteinander Eltern werden wollen, die müssen ja immer noch diese oft als sehr diskriminierend empfundene Stiefkindadoption durchlaufen. Das heißt, es gibt sozusagen die Geburtsmutter und die andere, deren Partnerin oder Ehefrau ist nicht Mutter in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, ne? Sondern dann geht dieser Stiefkindprozess los und der kann dauern. Und so lang, also angenommen zum Beispiel der Geburtsmutter würde unter der Geburt was passieren, also oder auch danach, dann wäre dieses Kind waise, obwohl es eine zweite Mutter hat. Und das ja, sollte ja mit der Ampelkoalition verändert werden. Es gab einen Gesetzesentwurf dazu, der ist halt wirklich auf den allerletzten Metern gescheitert und wird jetzt auch nicht mehr, also es wird im neuen Koalitionsvertrag nicht mehr aufgegriffen. Also das wäre sozusagen, da gibt's ja wirklich, da gibt's einen Gesetzesentwurf. Das wäre so, wenn du nach politischen Veränderungen fragst, das wäre, also das wurde jetzt, wäre theoretisch der neuen Koalition auf dem Silbertablett, wie sagt man, angeboten worden, präsentiert worden. Ja, das sind so, also es gibt diese Stellschrauben, da müsste man dann trotzdem, finde ich, weiterfragen, okay, wenn es sozusagen die rechtliche Elternschaft für lesbische Mütter schon von Anfang an gibt, was ist dann eigentlich mit zwei Vaterfamilien? So, also es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und ich finde, ganz konkret jetzt auf mehr Elternkonstellationen geblickt, könnte man durchaus fragen, wie fest in Stein gemeißelt sind eigentlich diese zwei rechtlichen Elternstellen. Also da gibt es auch internationale Vorbilder, dass man durchaus auch mit drei oder vier, also Elternstellen heißt einfach das, was, ne, was die Eltern, wie Eltern im Recht festgeschrieben, ja, sind. Und das sind eben diese sogenannten Elternstellen. Das könnte man, also wenn man groß drauf guckt sozusagen, dann, oder utopisch, dann könnte man, finde ich, durchaus mal überlegen, wie wäre das? Und ich finde aber als ersten Schritt total wichtig, dass sozusagen faktische Sorgeverhältnisse, also wo faktisch Sorge übernommen wird für Kinder, dass das eine Absicherung braucht. Also dass sichergestellt werden muss, dass dass soziale Elternteile sozusagen, dass die ein Recht haben, das Kind auch nach einer Trennung weiter zu sehen, dass die für die Nachteile, die ihnen sozusagen auf finanzieller Art entstehen durch diese Sorge, dass die ausgeglichen werden. Das sind so die Basics. Genau, und ich finde tatsächlich, Wohnraum ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das fand ich absurd, auch nochmal so politisch gesehen, ne, dass die FDP das Wechselmodell festschreiben wollte, als Norm nach der Trennung, aber keinen Vorschlag gemacht hat, wie dieses Wechselmodell dann auch quasi in der Breite der Gesellschaft umgesetzt werden soll, mit Blick auf den Wohnungsmarkt. So, also ohne bezahlbaren Wohnraum kann so ein Wechselmodell nicht breitflächig durchgesetzt werden. Ja, das sind so ein paar ganz konkrete Impulse. Und tatsächlich, ich finde, man muss auch ganz viel gucken und kritisch gucken auf das, was bei den Familiengerichten passiert. Also so diese Frage, wie können Eltern in Trennung, egal in welcher Konstellation, begleitet werden, ohne dass das direkt vor Gericht sozusagen in Anführungszeichen zerrissen wird, dieser ganze Konflikt, sondern dass die irgendwie direkt und niedrigschwellig Zugang zu Mediationen haben und dass das eher so eine Normalisierung auch erfährt. Okay, wir haben einen Konflikt, okay, wir lösen uns aus diesem Kleinfamilienmodell oder wir wollen erst gar nicht in das Kleinfamilienmodell. Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten?
Ja. Und vielleicht nehmen wir auch da nochmal die Kinder in den Blick, habe ich gerade gedacht, weil das ja auch ein Vorteil ja eher jüngerer Forschung ist, dass wir ja mittlerweile wissen, dass das die Voraussetzungen für Kümmern und eine gute Bindung ja eigentlich Entscheidungen sind und eben nicht irgendwie ein vermeintlicher Mutterinstinkt, der irgendwie angeboren ist und dann niemand anderes machen kann. Ne, das ist ja auch was sicherlich eine Chance ist, einfach auch für mehr Elternkonstellationen und auch dieses Hinterfragen der Mutterrolle. Weil ich vermute, es gibt da auch einige Stereotype, die jetzt mir und dir in unseren Berliner und Hamburger Bubbles gar nicht so ganz präsent sind, habe ich gerade gedacht. Weißt du, was sozusagen auch die Kinder betrifft, in mehr Elternkonstellationen. Was kann man da eigentlich für ein Plädoyer halten sozusagen, warum das eigentlich auch mit Sicherheit zumindest keinen Nachteil bringt oder ne, sozusagen diese Konkurrenz, um diese Konkurrenz aufzulösen, auch von dieser Kleinfamilienkonstellation und sonstigen Familienkonstellationen. Was sagt da denn eigentlich die Forschung? Ich weiß, das ist nicht dein Fachgebiet, aber du wirst es wahrscheinlich einfach trotzdem wissen, ne?
Ja, naja, ich glaube, was ja klar ist, ist, dass die Kinder unter den allermeisten Konflikten leiden und dass deshalb irgendwie auch das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Eltern durch Konflikte gut begleitet werden. Also ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, dass das sozusagen so wenig wie möglich bei den Kindern landet. Und dann kommen irgendwie auch so die ganzen Institutionen, ne, wie Kita und Schule ins Spiel, die sozusagen die Aufgabe haben, den Kindern nicht das Gefühl zu geben, sie sind anders und sie sind komisch, weil sie von ihren beiden Papas abgeholt werden oder von der Freundin vom Papa oder so, sondern genau, das meine ich mit so einer gesellschaftlichen Aufgabe, dass es ganz dringend eine Normalisierung braucht von der Diversität von Familie, weil genau, es landet halt bei den Kindern, ne? Also so wie ein Junge so lange gerne mit Rock in die Kita geht, bis er von den anderen Kindern und der Kita wahrscheinlich irgendwann gespiegelt bekommt oder im schlimmsten Fall gespiegelt bekommt, dass das nicht richtig und nicht normal sei, ne? Solange findet ein Kind das normal, von seinen beiden Mamas abgeholt zu werden, bis es gespiegelt bekommt. Das ist aber komisch. Und genau, also ich glaube, dass sozusagen diese Normalisierung ist total wichtig für Kinder. Und dann ist total wichtig für Kinder, dass die Eltern, also ich denke jetzt gerade, ne, an so Nachtrennungskonstellationen, dass die Eltern unterstützt werden darin, sich wieder gut aufzustellen, wenn es eine konflikthafte Trennung gewesen ist. Ich habe jetzt gar nicht, es gibt ja auch ganz, ganz viele Konstellationen, die sozusagen eine Trennung so bearbeiten, dass das gar nicht so sehr im Konflikt enden muss.
Ja, ich finde einfach immer wieder wird ja so deutlich, wie sehr einfach wirklich diese kulturellen Narrative doch am allermeisten, finde ich, den Dingen im Weg stehen. Also mhm. Es gibt so viele Lösungen, es gibt so viele gute Erfahrungen, Gründe, ne, die sozusagen für eine Auflösung dieses starren Modells sprechen. Und dann sind wir wieder eher nur fasziniert, ne? Genau, wie stark dann ja zum Beispiel Politik und ja eine konservative Regierung einfach sozusagen das alte Narrativ gerne aufrecht erhalten möchte und das dann wieder, ne, so viel Macht kriegt. Ja, wie geht es dir da in deiner Arbeit? Bist du da eher so, also siehst du das, ja, oder kriegst du diesen Backlash sozusagen auch einfach gespiegelt in den Interviews zum Beispiel? Oder siehst du mehr so diese Utopie, muss man ja leider dann schon sagen, oder sozusagen eigentlich eher diese Vision von, ja, einer Veränderung dieses klassischen Familienbildes? Mhm. Bist du da sozusagen eher mit, also mit welcher Seite bist du da sozusagen eher verbunden oder was spürst du da mehr gerade?
Mhm. Ja, das ist, ich habe gerade so dieses, also ich habe, ich finde ganz hilfreich tatsächlich dieses Bild von einem Eisberg, ne? Also wir sehen ja oft in unser, keine Ahnung, oder ich jetzt in meinen Interviews oder auch in meiner therapeutischen Arbeit, es wird oft so die Spitze vom Eisberg deutlich durch so Aussagen, wie, das hatte ich jetzt, ne, gerade ja schon über Konflikte gesagt, so immer, wenn ich nach Hause komme, sieht's hier aus wie Sau, nie machst du sauber, immer, Mann, wir können das nicht auflösen, weil das Kind will halt immer zu Mama, da kann ich gar nicht mehr machen als Vater, oder, also diese ganzen Aussagen, oder ganz klassisch auch Mental Load, ne, hab ich alles im Blick und er sieht nie was und so, das sind, und diese Vorwürfe und worin sich dann diese Konflikte in der, das äußern, das ist ja so, und das, was bei, ne, bei dir in der Beratung landet, an Aussagen, das ist oft ja die Spitze des Eisbergs. So, und die begegnet mir auch oft, also, ne, so eine Resignation und oft begegnen mir auch Menschen, die halt sozusagen ein bisschen schon runter, also was heißt schon, die sozusagen runtergetaucht sind in das Eiswasser sozusagen, in sozusagen diese unsichtbareren Gefilde des Eisbergs, wo dann sichtbar wird, ah krass, das bin ja gar nicht nur ich, sondern das sind genau, ne, was du auch am Beispiel von der Mutterrolle gesagt hast, das sind irgendwie über Generationen weitergegebene Glaubenssätze an die, was eine gute Mutter ausmacht, oder das ist, ah, das ist der, ist sozusagen der die Grundspannung zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit, die da unten wirkt und die sich dann äußert in Vorwürfen oben auf der Spitze des Eisbergs. Also ich finde dieses Eisbergbild irgendwie total hilfreich, um so diese, ja, die zu sehen, wie die Ebenen miteinander verbunden sind und genau, und das beantwortet, glaube ich, auch deine Frage so ein bisschen. Ich erlebe beides, auch innerhalb von einem Paar oder auch innerhalb von einer Co-Elternschaft. So dieser dolle Wunsch, es anders zu machen und auszubrechen, den erlebe ich oft, genau. Und dann aber auch immer wieder so zurückgeworfen zu werden auf die vorgefundenen Strukturen und auf die Ressourcenknappheit. Mhm. So. Und ich glaube, das ist einfach auch immer wieder dann der Grund, warum Menschen dann doch die Kleinfamilie wählen, ne? wenn sie wählen können. Also das ist ja auch gar nicht immer der Wunsch. Aber ich glaube, so dieses vermeintlich Einfachere der Kleinfamilie, das zieht auch. Mhm. Mhm. Und enttäuscht dann oft auch wieder.
Und um nochmal auf so diese Aspekte von Equal Care zu kommen und der Verteilung von Sorgearbeit in den verschiedenen Familienkonstellationen, in welchen Punkten würdest du sagen, unterscheidet sich da sozusagen diese Aushandlung der Verteilung der verschiedenen Arten der Arbeit, die in den Familien anfallen? Ja, inwieweit unterscheidet sich sozusagen in Mehrelternkonstellationen oder Patchwork-Konstellationen, ne, von den klassischen Paarbeziehungen?
Ja, das ist total gut, dass du das fragst, weil das ist tatsächlich auch der, also das ist sozusagen das, was mich total interessiert, weil ich komme sozusagen von der Ausbildung her aus der Geschlechterforschung, und das ist immer die Brille, mit denen ich auch auf diese Familienkonstellationen gucke, weil ich das total spannend finde, ne? Was passiert eigentlich mit diesen Geschlechterverhältnissen, über die wir ja in der Kleinfamilie mittlerweile sehr viel wissen? Was passiert denn damit, wenn die Familie an sich von diesen Skripten abweicht? Und das ist natürlich total unterschiedlich, aber es zeigt sich schon auch, dass jetzt diese anderen Familien, in anderen, ne, in Anführungszeichen Familienformen jetzt nicht die Geschlechterverhältnisse revolutionieren und auflösen, sondern dass die natürlich auch, also diese Familien setzen sich ja auch aus Individuen zusammen, die geschlechterspezifisch sozialisiert sind, und diese Geschlechtersozialisation entfaltet auch innerhalb von Patrick und Co-Elternfamilien ihre Wirksamkeit. Und ich habe gerade ein Zitat im Kopf von einer Co-Mutter, die ich interviewt hatte für meine Forschung zu Co-Elternschaften. Tatsächlich die gleiche, die ich gerade schon beschrieben hatte, auch die mit der romantischen Liebe so dann ins Hadern kam. Und die meinte, naja, sie findet das total cool, dass ihr Kind sozusagen zwei Mutterfiguren erlebt. Und innerhalb dieser Mutterfiguren kann sie den kuschelnden und, ich weiß nicht mehr das andere Beispiel, aber so klassisch weiblich konnotierte Tätigkeiten übernehmen, weil und guten Gefühl sozusagen übernehmen, weil die andere Mutter übernimmt den handwerklichen Part und das Kind lernt sozusagen zwei Tätigkeiten oder Sorgetätigkeiten, hier baue ich und hier kuschele ich, kennen, ohne dass das festgeschrieben ist auf, genau, auch mit Frauen, der Mutter kuschel ich halt immer. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Beispiel für, naja, wenn mehr Menschen da sind, an denen sich Kinder orientieren können, das vielleicht auch nochmal, ne, auf deine andere Frage bezogen, dann ist das natürlich ein totaler Vorteil für Kinder, weil sie unterschiedliche Entwürfe kennenlernen, Geschlechterentwürfe letztlich auch. Ja. Was so diese Verteilung von Sorgearbeit angeht, ist, glaube ich, per se hilfreich, sich hinzusetzen und zu, ne, das gilt ja für alle Familien, und das ist eben, die Notwendigkeit ist offensichtlicher gegeben bei zum Beispiel Co-Eltern-Konstellation, wer macht was. Und tatsächlich finde ich, ist so ein Mehrwert jetzt aus der Perspektive, auch im Blick auf Patchwork-Familien, wo die Kinder wechseln, dass das Kind wo das Kind gerade ist, bei dem Elternteil, der Elternteil macht dann halt, ne, wäscht Wäsche, genauso wie er oder sie staubsaugt und so weiter. Also ich glaube, da sind dann jetzt klassischerweise die Väter, die das Vorbild einfach auch werden können von sorgender Vaterschaft, sage ich jetzt mal. Aber was sich zum Beispiel jetzt in Patchwork-Konstellation nicht per se gleicher verteilt, ist Mental Load. So, also das sind dann oft trotzdem die Mütter, die, also wenn man jetzt von Hetero-Patchwork-Konstellationen ausgeht, die dann im Blick haben, wann das Kind jetzt die Termine bei der Ärztin hat oder ob das Geburtstagsgeschenk schon besorgt ist für die Woche, wo das Kind beim Vater ist. Mhm. Also das sind, also da ist auf jeden Fall, was Equal Care angeht, viel Luft nach oben und hat bei gleichzeitiger Möglichkeiten, sozusagen, die man ausschöpfen kann.
Ja, es ist schon so, dass, genau, ich würde schon auch da denken, genau, es ist zumindest die Chance darin, dass sich Care-Arbeit ja doch, also einfach weiter ausbreitet und sozusagen verteilt und natürlich allein auf mehr Menschen. Allein das ist ja dann, kann ja ein Entlastungsmoment sein. Ich weiß, es muss im individuellen Fall nicht so sein. Natürlich gibt es auch Patchwork-Konstellationen, wo die Hauptsorgelast trotzdem klassischerweise bei der biologischen Mutter bleibt. Ne? Und je nachdem, wie viel das Kind ja auch wo ist wahrscheinlich und wer dann sonst da noch ist und sich weiter kümmert. Aber sozusagen diese Erfahrung von vielen Bezugspersonen, ne, oder weiteren Menschen, die da hinzukommen, die ist sicherlich aus Kinderperspektive, also ich habe so dieses, ich habe auch eine persönliche Erfahrung dazu, deswegen denke ich, aus Kinderperspektive ist es sicherlich, also finde ich, kann es ganz viel Sicherheit geben und ein schönes Gefühl zu sein. Da sind mehrere Bezugspersonen. Mhm. Und meine Eltern haben in einer ganz klassischen heteronormativen Beziehung gelebt, aber ich habe zu meiner Mutter tatsächlich auch mal gesagt, ich habe drei Mütter, weil ich meine Tagesmutter, also sie, meine Tagesmutter und eine enge Freundin sozusagen der Familie als meine Mütter empfunden habe. Und ich kann das auch sozusagen, also ne, das spüre ich auch so, ne, die, dass das sozusagen einfach bei sich was verteilt hat. Ja. Was genau, was du sagst, für diese, auch die Rollenvorbilder, wie unterschiedlich die sind und waren, also nicht alle von denen leben noch, sozusagen, ja, mir als Vorbilder gedient haben für meine Möglichkeiten, Mutter zu leben, weil die eine zum Beispiel hatte ja auch gar keine Kinder und war trotzdem für mich eine Mutter, ne, also keine biologischen Kinder. Das so als kleine Anekdote, also dieses sozusagen, wie sich das sozusagen verteilt aus Kinderperspektive, aber natürlich auch aus der Perspektive von Eltern, finde ich, ist so dieses Wissen oder die Vorstellung, und das kenne ich auch als Bedürfnis, natürlich nicht nur von mir wie wir selber versuchen, aber auch aus meinen Beratungen dieses Bedürfnis, diese Verantwortung ja auch zu teilen, selbst wenn sie von mir aus rechtlich und auch emotional am Ende, ne, bei ja diesen zwei Menschen, wie du gesagt hast, wie heißt das, Eltern?
Elternstellen,
meinst du? Bleibt. Auch nochmal ein neues Wort, nicht Elternteil, Elternstelle. Hier die Elternstelle, kommen Sie
von. Rufen Sie an.
Ist es ja dennoch, also das ist ja im Alltag, sind es ja ganz andere Entlastungen, ne? Wie irgendwie die Ferienbetreuung, was jetzt, ne, sozusagen in mehr Eltern- und Patchwork-Konstellationen sich wieder anders verteilt werden kann, oder das Abholen irgendwo, das Besorgen von irgendwas. Das sind ja dann ganz, also vermeintlich kleine Dinge, die ja aber doch einen Unterschied machen, auf wie viele Elternteile das sozusagen im Alltag verteilt ist, wenn sie sich denn natürlich, vorausgesetzt, sie fühlen sich natürlich zuständig, ja.
Ja, ja. Ich habe ja nochmal gedacht, weil du gesagt hast, so diese emotionale Verantwortung oder so, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, aber ich gucke mir jetzt ja gerade diese Stiefmutter-Konstellation sehr, sehr genau an, und da finde ich schon ein spannendes Phänomen, ne? Wie dann auch so emotionale Arbeit, das ist ja dann in Patchwork-Konstellationen nochmal anders. Also vielleicht, ich bin so geneigt zu sagen mehr, aber das ist anders. In dem Moment, wo dann noch sozusagen so eine konflikthafte oder auch nicht konflikthafte Beziehung zu dem anderen rechtlichen Elternteil dazukommt, und wo dann sozusagen noch zusätzlich dazu kommt diese Suche nach der eigenen Position der sogenannten Stiefmutter, ne? Das sind ja lauter Arbeiten, die da noch so mitlaufen, und wo ich schon sehr spannend finde, dass das gerade auch diese Beziehungsarbeit ganz oft von den sogenannten Stiefmüttern übernommen wird. Also oft findet zwischen der neuen Partnerin und der Ex-Partnerin tatsächlich eine Form von Konfliktmediation oder so statt. Wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist was Vergeschlechtlichtes. Ne? Das ist, habe ich nicht beforscht, aber würde ich sagen, findet das so weniger statt. Also wo dann doch diese Skripte von Harmonisierung, ne, oder ne, diese Sozialisation von ich habe.
Ja, dafür der Mutterrolle ja irgendwie
genau,
auch.
Genau, ne? Ja, ich habe dafür zu sorgen, dass es hier friedlich ist.
Ja, genau.
Genau, ja, also da ist die Mutterrolle oder sozusagen dieses, als Orientierung haben Stiefmütter ja die Mutterrolle. Also die haben die Orientierung, okay, will ich sein wie die Mutter oder will ich sein wie die Stiefmutter? Das sind so die beiden Orientierungen, die ihnen zur Verfügung stehen. Oder will ich was ganz anderes sein? Oder von allem ein bisschen? Genau, aber das ist mir gerade noch so eingefallen zu diesem emotionale Arbeit. Also die ist, das ist ja ein Riesenfeld, wo wir, glaube ich, auch echt noch viel zu tun haben, das überhaupt zu erfassen, ne? Und dann einzubinden in die Aushandlungen. Und also jetzt als letzten Punkt vielleicht zu dieser Forschung finde ich tatsächlich, frage ich mich, okay, diese Position, die diese Stiefmütter da suchen, wer bin ich hier eigentlich auch Jahre später noch? Ne? Wer bin ich hier eigentlich?
Welche Bedeutung habe ich vielleicht auch? Und so.
Welche Bedeutung habe ich? Welche Beziehung habe ich hier zu diesem Kind oder den Kindern? Und das und dann ganz viele Stiefmütter lesen total viel, hören ganz viel, suchen sich da Ressourcen so, und da finde ich, kann man schon auch fragen, warum machen das eigentlich nur die Frauen? Also natürlich betrifft das deren Rolle und deren Position, aber dann sind es auch oft die dann darüber, über diese Recherche sozusagen dann so Werkzeuge einbringen, ne? Familienkonferenz und wir müssen uns hier mal zusammensetzen und so, und dann wieder ganz viel Arbeit reinstecken in das Funktionieren der Familie. Aber wo ich irgendwie so denke, okay, das könnten doch genau, also nicht genauso, aber das doch eigentlich, kann man doch auch da mal fragen, warum der Partner und Partnerin sozusagen nicht auch mitziehen. Weil es ja eigentlich in letzter Konsequenz profitieren alle davon.
Absolut. Ja, also genau, das würde mich auch eigentlich natürlich total interessieren. Ich frage mich, ob wir dazu ein extra Gespräch führen sollten, weil ich weiß ja, oder ich vermute, dahinter verbirgt sich einfach also so viel. Das machen wir vielleicht einfach. Mit Blick auf die Zeit, aber dieses Gespräch jetzt für heute eher zum Ende kommen lassen und vielleicht noch so ein bisschen in die Zukunft gerichtet fragen, was müsste passieren? Und das ist natürlich nicht nur eine Sache, das haben wir jetzt gerade schon gemerkt. Aber vielleicht so, was ist der nächste Schritt, damit, ich nenne sie jetzt mal alternativen Care-Konstellationen, das ist jetzt auch, also soll gar nicht so als Abweichung gemeint sein, aber sozusagen die anderen jenseits der heteronormativen Kleinfamilie, damit die eben nicht mehr so sehr als Ausnahme betrachtet werden, sondern einfach viel mehr selbstverständlicher Teil von Familie sozusagen werden. Einfach Anerkennung von Sorge. Also ich frage mich, deswegen frage ich mich schon so, wie weit brauchen wir überhaupt, also ja, wir im Familienbegriff und irgendwie wir leben in verschiedenen Konstellationen zusammen, aber für mich geht es dann irgendwie eigentlich auch doch darum, irgendwie Wege zu finden, diese ganze Fürsorgearbeit zu machen und anzuerkennen. Und wie die nun genau passiert, denke ich so ein bisschen, weißt du so, da ist das vielleicht der Schritt, wovon wir uns lösen müssen? Also weißt du, ich hab das, ja. Vielleicht hast du, was hast du für eine Antwort darauf oder Gedanken? Meinst,
davon lösen müssen, also dafür zu sorgen, also wir müssen eher dafür sorgen, dass die gut geleistet werden.
Genau, unabhängig, also brauchen wir, deswegen denke ich schon, brauchen wir diesen Familienbegriff oder wenn wir daran so festhalten, ne, dass das immer nur in dieser Konstellation, dann können wir diese Arbeit einfach nicht machen unter guten Bedingungen oder wir sehen ja, dass das einfach nicht so gut funktioniert. Und ja, deswegen eigentlich ist vielleicht sogar viel eher die Frage, genau, wie schaffen wir einfach diese Arbeit, sodass es für alle gut ist?
Genau, ich glaube, damit schließt sich tatsächlich auch der Kreis ein bisschen zum Anfang des Gesprächs. Ne? Ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der Sorge gleichwertig zu anderen Formen von Arbeit wäre, dann würden wir nicht so klein danach fragen, wie wir es jetzt leider tun, wer genau kümmert sich jetzt, sondern dann würde Sorge halt sozusagen einfach einen gleichwertigen Teil unseres Alltags ausmachen, wie das ins Büro fahren oder in die Fabrik fahren, oder es wäre sozusagen es wäre einfach selbstverständlicher da. Und genau, und ich glaube, dahin ist es halt ein langer Weg, ne? Also ich, als du jetzt die Frage eingeleitet hast, habe ich gedacht, oh Mann, das ist halt jetzt gerade unter diesen politischen Bedingungen noch mal schwieriger, überhaupt sozusagen diese utopischen Gedanken zu haben. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass es gerade in Zeiten, in denen es so, also dieser antifeministische Aufschwung so stark ist und der rechte Aufschwung so stark ist, dass es total wichtig ist, nicht nur darum zu kämpfen, den Status quo zu erhalten, so, sondern trotzdem weiterzudenken, ne? Und trotzdem diese ganzen kleinen Stellschrauben zu drehen. Genau, und tatsächlich irgendwie muss ich, also auch um es nochmal so greifbar zu machen, ich finde tatsächlich diese Bewegung von Einkaufszentren zu Sorgezentren, ich finde, irgendwie ist das für mich so ein bisschen so eine Metapher fast für dieses, wie kann denn Sorge den Platz kriegen, den sie braucht, so, ne? Und wenn ich mir von meiner eigenen Erfahrung, aber auch von allem, was ich so höre, wie isoliert so Sorgen stattfindet, ne, gerade mit kleinen Kindern oder auch mit alten Menschen, das ist so in diesen vier Wänden gefangen und hat so wenig Raum draußen, der so Begegnungsraum ist, der nicht nur Spielplatz ist, weil Spielplätze sind leider oft kein Begegnungsraum, er ist dann so parallel nebeneinander, aber es gibt wenig Vernetzung, es gibt wenig Austausch und diese Kampagne oder diese Idee Einkaufszentren, dieser kapitalistische Inbegriff, die an so vielen Stellen leer stehen, zu nutzen und umzumodellieren als, okay, da treffen wir uns, da sorgen wir zusammen, da sorgen wir umeinander und da kommen wir in Kontakt. Wenn das irgendwann Normalität wäre, so, genau, dann wäre es ja egal, ob da jetzt die Co-Mutter kommt, ja. Also, ne, so plakativ, aber genau, weil vielleicht isst man da eh zusammen und sozusagen dass die Kinder sind gut versorgt und ja, da, genau, also da kann man jetzt viele Szenarien ausmalen, ich mir viele Szenarien ausmalen, in denen so spürbar wird und sichtbar wird, okay, hier hat jetzt Sorge wirklich einen wohlverdienten Platz und kommt eben aus dieser kleinfamiliären Enge raus, die eben so nahrhafter Boden ist für diese Mutter- und Vaterrollen in ihrem klassischen Verständnis. Mhm. Ich glaube, sozusagen die Kleinfamilie zu überwinden ein Stück weit, dass das wirklich total hilfreich ist für alle. Und ich finde, das will ich irgendwie nochmal dazu sagen, ich finde, das muss ja nicht heißen, dass das keine Lebensform sein kann. Ne? Also das, ich finde, sozusagen, solange das eine Wahlfreiheit gibt, bin ich auch Fan von Kleinfamilie. So, ja. Das ist, solange ich aber die Möglichkeit hätte, es auch gleichermaßen auf einen ähnlich einfachen Weg, in Anführungszeichen, in eine andere Familienform einzutreten. Solange finde ich das überhaupt kein Problem.
Natürlich. Ja, und ich finde, da ist auch mal dieser Aspekt, was mit der Wahlfreiheit, diese bewussten Entscheidungen, also dass das eigentlich, dass es darum ne, irgendwie geht, zu gucken, wie hinterfragen wir, ob wir das, also was wir auch schon hatten, ne, dass, ob wir das wirklich selber wollen oder wer will das eigentlich. Genau, das finde ich auch nochmal irgendwie so ein ganz, ganz zentralen Punkt. Und das, was wir letztendlich von ja, diesen Mehrelternkonstellationen, denke ich, lernen können. Ne? Dieses Aushandeln und bewusst machen, besprechen, auch vielleicht anpassen und ändern. Weil da ist es ja auch so, dass wenn sich, weiß ich, eine Beziehungskonstellation ändert oder so, ne, dass man einfach wieder neu gucken muss oder Wohnsituation ändern oder so. Ne, genau, wer kann jetzt hier wie viel und so übernehmen. Also da, das ist ja eigentlich auch ein Aspekt, der wieder Sorgearbeit anerkennen würde. Ne? Weil wir sie dann eben auch sichtbar machen und wie Arbeit behandeln und sozusagen eben nicht erwarten, dass sie einfach nur von alleine funktioniert, weil sie, weil das eben nicht mehr geht, wenn wir nicht in dieser Konstellation leben, ne?
Ja. Und sich sozusagen zurückbesinnen auf dieses, wir wollen irgendwie für Kinder lang, also verbindliche, verbindlich Sorge gewährleisten.
Ja.
Und wie jetzt diese Verbindlichkeit gelebt wird, ne, und ob sie sich verändert, also ja, sozusagen in, also ob wir jetzt als Paar verbindlich für unser Kind da sind oder als getrenntes Paar in neuen Liebesbeziehungen, solange sozusagen für das Kind klar ist, wir sind da,
ja,
ist es auch ein bisschen wurscht.
Und das ist das perfekte Schlusswort, Alicia. Ich danke dir total für deine Zeit, deine Gedanken und bin sicher, das ist für viele total anregend. Ich freue mich auf die Fragen und Reaktionen, die so kommen werden zu diesem Gespräch. Und ja, würde mich freuen, wenn wir das nochmal ganz gezielt vielleicht wirklich zu der Stiefmutter als Rolle und ja auch ja kulturhistorisches Konstrukt und aber auch Lebensrealität sozusagen fortsetzen.
Ja, sehr gerne. Danke für die inspirierenden Fragen und deine Gedanken. Das genau, das war ein total dynamisches Gespräch. Und Stiefmutter, sehr gerne. Ich habe vor, nächstes Jahr die Arbeit abzuschließen. Jetzt kann ich ja schon mir selber ja, ganz explizite Ziele stecken und dann soll daraus ja auch ein Buch werden und genau, und dann kann ich auf jeden Fall so vollständigere Einblicke geben. Jetzt waren es ja, ja, so Nuancen.
Ja.
Genau.
Ja, ja, vielen Dank. Das gerne als Commitment. Ich verpflichte dich gerne, dass du das dann abschließt, damit du dann hierher kommen kannst. Ja, das war mein Gespräch mit Alicia und ich freue mich schon auf die Fortsetzung dann hoffentlich in ungefähr einem Jahr. Wenn du Lust hast, dich zu dieser Podcast-Folge oder anderen Podcast-Folgen weiter auszutauschen, dann schau gerne in meine Feminist Motherhood Community vorbei. Du kannst da, wie gesagt, immer 14 Tage kostenlos reinschnuppern. Es gibt da Gruppen zu ganz verschiedenen Themen, zu denen man sich austauschen kann. Und das wird auch regelmäßig getan und es findet da ganz viel Empowerment und Support statt und zwar wirklich im gelebten Sinne. Ja, man muss es vielleicht einfach einmal ausprobieren und es ist normalerweise so, dass es jeden Monat ein neues Monatsthema gibt. Da greife ich Themen aus dem Podcast auf und dann tauschen wir uns dazu aus. Und im August mache ich Sommerpause und da habe ich mir ein kleines Special für die Community überlegt, nämlich einen Audiokurs. Der heißt Urlaub vom inneren Patriarchat, ein Audiokurs für alle, die auch mal nicht zuständig sein wollen. Weil ich mir dachte, das ist doch ein sehr guter Anlass, ja, da mal für sich ein paar Impulse mitzubekommen. Wie komme ich noch ein Stück mehr raus aus all dem Machen und Tun und Sollen, das ja Mütter mit ihrer Rolle mitgeliefert bekommen. Und es ist oft gar nicht so leicht, aus diesem Funktionsmodus auszusteigen, gerade zum Beispiel auch in Urlaubsphasen, wo es ja eigentlich mal angebracht wäre, dass man auch wirklich, ja, das alle mal runterfahren und abschalten dürfen. Manchmal ist es ja einfach noch viel mehr Belastung, wenn nämlich diese Alltagsstrukturen wegfallen. Und ja, dann ist ja logischerweise auch einfach mehr Care-Arbeit für Eltern zu leisten. Es gibt irgendwie Ferienorganisationen, vielleicht parallel Homeoffice, ja, Koffer packen für den Urlaub, ganz viel Mental Load und ja, viele Zuständigkeiten eben auch. Und da soll dieser Audiokurs ein kleiner Rückzugsort sein. Es gibt dann 4 Wochen lang jede Woche einen Audioimpuls und einen Reflexionsworksheet, wo du ein bisschen, ja, in dich kehren kannst, auf der Sonnenliege hoffentlich oder wo auch immer du dich befindest. Und das ist so, ja, ein kleiner regelmäßiger Reminder, dass du eben auch mal nicht zuständig sein darfst und was dich dabei eben unterstützt. Also ja, wir machen sozusagen alle zusammen Urlaub vom sogenannten inneren Patriarchat und das, was uns täglich so anpeitscht oder versucht anzupeitschen. Genau, wenn du da Lust drauf hast, komm sehr, sehr gerne dazu. Im September geht es dann sozusagen klassisch weiter mit den Monatsthemen. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und für jegliche Unterstützung dieses Podcasts. Und ja, sende liebe Grüße bis zur nächsten Folge, die dann die letzte vor der Sommerpause ist. Alles Liebe!